Herr Bunke, Sie haben ja Chemie studiert. Und warum ausgerechnet Chemie?
Ich fand es immer faszinierend, was die Chemikalien so machen können. Und ich bin so neugierig. Ich habe Bücher gelesen, da ist man auf so ein rotes Blutkörperchen draufgegangen und dann durch den ganzen Körper und was alles so passiert ist. Und da wollte ich einfach mehr wissen. Und darum habe ich Chemie studiert mit dem Schwerpunkt Biochemie, was so im Körper läuft, und Genetik, wie alles so vererbt wird.
Und was führt ein Chemiker in ein Ulke-Institut?
Ich habe dann angefangen mit dem Chemiestudium. Zum einen war das super interessant und dann habe ich aber auch gemerkt, dass ein paar Sachen einfach schief laufen. Also ich habe so Berichte gelesen, dass ein paar von den Chemikalien dann im Blut nachher sind, und ich habe immer so gerne in der Natur mit dem Fernglas geguckt. Und als ich so 18, 19 war, dann gab es immer so Berichte, gibt keine Wanderfalken mehr, da sind so Chemikalien in den Eiern drin. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich da was machen. Und hier am Öko-Institut kann man da eine ganze Menge zu machen, damit es wieder in die richtige Richtung geht.
Was finden Sie an Ihrer Arbeit am Öko-Institut am besten?
Also am besten finde ich, dass ich was machen kann, dass es den Menschen gut geht und dass es den Tieren und den Pflanzen um uns herum gut geht und dass ich außerdem noch viel mit Chemikalien zu tun habe, weil die können echt klasse Sachen machen.
Und was genau machen Sie als Professor an der Pädagogischen Hochschule?
Ja, an der Pädagogischen Hochschule, da werden ja die Lehrer und die Lehrerinnen werden da ja ausgebildet. Und das heißt, da kommen zu mir ins Seminar, kommen zukünftige Lehrer und Lehrerinnen, und dann spreche ich mit denen über Chemikalien und über so Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaveränderung, was das mit uns selber zu tun hat und was wir machen können.
Können Sie etwas zur Gründung und Entwicklung des Öko-Instituts sagen?
Gerne. Unser Öko-Institut feiert dieses Jahr seinen 40. Geburtstag. Also 1977 ist es gegründet worden und da war gerade ziemlich viel los. Da haben viele Leute so von der Atomenergie geträumt und haben gedacht, ja, das ist die richtige Energie. Und andere haben gedacht, das ist aber irgendwie auch ein bisschen schwierig mit dem ganzen radioaktiven Abfall. Und für die, die die Atomenergie super fanden, da gab es relativ viele Wissenschaftler, die gesagt haben, ja, das ist der richtige Weg. Und für die anderen, die hatten irgendwie keine Wissenschaftler. Also Wissenschaftler, Leute, die sagen, das ist so und so und die machen Experimente. Und dann haben sich 3, 4 Wissenschaftler zusammengetan und haben gesagt, da müssen wir jetzt mal was machen. Und dann haben die das Öko-Institut gegründet. Das waren am Anfang nur 3, 4 Leute. Das war 1977. Und als ich dann 1991 dazugekommen bin, waren es schon 60 Leute. Und jetzt sind es 150 Leute. Das heißt, es sind immer mehr geworden. Und es geht jetzt nicht nur um die richtige Energie, es geht auch um Verkehr oder Chemikalien. Und wir sind ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir haben hier nicht das Ziel, Geld zu verdienen. Hier bei uns geht es darum, dass wir was machen, damit es den Leuten gut geht und damit es der Welt gut geht.
Und was sind die wichtigsten Errungenschaften des Öko-Instituts?
Ah, das sind so verschiedene Sachen. Das eine, was diese Leute am Anfang gezeigt haben, dass wir es wirklich hinbekommen, hier genug Energie ohne diese Atomenergie. Weil das haben viele Leute nicht geglaubt. Also das eine ist eine gute Errungenschaft mit der Energiewende. Und jetzt sind wir gerade dran zu überlegen, welche Chemikalien sind denn so gut, dass wir sie gerne weiter hätten. Das wäre dann die Chemiewende. Und was Kollegen von mir auch gemacht haben, die haben sich mal angeguckt, was sind denn die besten Waschmaschinen oder die besten Kühlschränke. Und da kann man im Internet bei uns gucken und dann sieht man Listen von Geräten, die nicht so viel Wasser verbrauchen oder nicht so viel Strom verbrauchen und die auch gar nicht mehr kosten. Und das sind gute Sachen.
Und wie machen Sie die Bevölkerung auf Ihre Forschungsergebnisse aufmerksam?
Ah, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, wenn wir was richtig Tolles gefunden haben, dann machen wir eine Pressemitteilung oder wir geben eine Zeitschrift raus, Eco at Work. Und dann haben wir eine Homepage, wo man die Ergebnisse sehen kann. Ab und zu machen wir Vorträge oder wir machen auch Veröffentlichungen. Also wir schreiben Zeitschriften, Artikel oder Bücher und wir reden mit ganz vielen Leuten. Und ab und zu gibt es auch so öffentliche Diskussionen, wo wir dann auftreten. Und wir sind in vielen Kreisen so Gutachter oder Sachverständige, Experten. Klingt gut, ist aber auch so, bei vielen Feldern kennen wir uns wirklich gut aus und dann können wir da sagen, was wir so rausgefunden haben.
Welche Ziele verfolgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Öko-Institut? Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen?
Ja, also wir haben ein Ziel, dass wir gerne möchten, dass im Haushalt weniger Strom verbraucht wird. dass die Geräte, die da stehen, dass die weniger Strom verbrauchen und darum informieren wir darüber. Und wir haben andere Kolleginnen, die kümmern sich darum, was könnte man eigentlich so in 10, 20 Jahren noch mit gutem Gewissen essen und was müsste man da vielleicht ändern. Also ihr habt sicher mitbekommen, es gibt einfach nicht genug Fleisch, dass jeder ein Schnitzel essen kann, jeden Tag. Aber es würde dafür reichen, dass man einmal in der Woche ein Schnitzel isst. Und viele Leute wissen das noch nicht. Und dann gibt es die Leute, die zur Chemie arbeiten und die wollen einfach gerne, dass zum Beispiel weniger Erdöl genommen wird, um Kunststoffe zu machen. Und dass man stattdessen lieber das Erdöl für andere Sachen nimmt, zum Beispiel für Arzneimittel. Und bei den Kunststoffen guckt, brauchen wir so viel Kunststoffe? Und wenn wir die wir noch brauchen, ob man die anders machen kann. Das sind so Ziele, die wir haben.
In den letzten Jahren wurde ja das Öko-Institut in der Öffentlichkeit kritisiert. Gehen Sie damit um?
Ja, das ist was ganz Wichtiges. Also es war nicht nur in den letzten Jahren so, sondern wir werden eigentlich immer kritisiert, weil wir oft eine andere Meinung haben. Für uns ist das sehr gut, dass wir kritisiert werden, weil wir gucken uns dann an, was die Leute sagen. Manchmal haben sie recht, dann ändern wir das. Aber manchmal ist es auch so, dass wir einfach sagen, okay, die Ergebnisse sind in eine andere Richtung. Und das stimmt, was wir sagen. Also wir gucken uns die Kritik an und machen was draus.
Herr Bunke, Sie arbeiten ja in der Abteilung Produkte und Schadstoffe. Inwieweit setzen Sie sich in diesem Zusammenhang mit Mode und Nachhaltigkeit auseinander?
Also Bekleidung ist ein ganz wichtiges Feld, weil da hat jeder was mit zu tun. Und das ist auch deshalb wichtig, weil wir Bekleidung ja auf der Haut haben. Und ich will natürlich gerne, dass hier auf meine Haut nicht irgendwelche gefährlichen Stoffe kommen. Das heißt, wir machen verschiedene Projekte, wo es darum geht, welche Chemikalien man nehmen sollte, damit einem die Kleidung nicht nur gut gefällt, sondern auch gesund ist und für die Umwelt keine Probleme macht.
Schadstoffe sollen ja in vielen Produkten enthalten sein. Was sind denn nun eigentlich Schadstoffe?
Schadstoffe, das besteht ja aus zwei Wörtern. Das Wort einmal Stoffe, also so Chemikalien, aber dann steht da auch noch Schaden. Das heißt, das sind Chemikalien, die, wenn man Pech hat, die dann Schaden machen. Wenn ihr raucht, habt ihr vielleicht direkt noch kein Problem, aber vielleicht in 10, 20 Jahren, weil da Nikotin drin ist und das kann in der Lunge fiese Sachen machen. Also Schadstoffe sind Stoffe, die Schädigungen machen können, entweder bei uns Menschen oder bei den Tieren. Darum heißen die Schadstoffe.
Was ist denn der schlimmste Schadstoff, der in Bekleidung enthalten sein kann?
Das ist nicht ganz so einfach, weil es so verschiedene Stoffe gibt und weil es da auch auf die Menge ankommt. Ein sehr gefährlicher Stoff. Direct Black 38, das klingt schon so gefährlich, weil es auf Englisch ist, aber das ist einfach ein schwarzer Farbstoff. Und der schwarze Farbstoff, der kann, wenn der erstmal bei uns im Körper ist, klein gehauen werden. Also manchmal sind nicht die Stoffe selber so gefährlich, sondern wenn die klein gehauen werden und wenn man den klein macht, entsteht da ein gefährlicher Stoff draus, der Krebs machen kann. Darum ist Direct Black bei uns schon verboten. Aber wenn ihr irgendwelche ganz, ganz billigen Kleidungsstücke kauft von irgendwoher und ihr wisst nicht, wer die gemacht hat, ist da vielleicht Direct Black drin. Das Schöne ist, für die meisten von diesen gefährlichen Stoffen gibt es inzwischen andere Stoffe, die nicht gefährlich sind. Also ihr könnt durchaus weiterhin schwarze Kleidung kaufen. Es wäre dann nur gut, wenn die mit einem anderen Farbstoff gefärbt sind und nicht mit Direct Black.
Gibt es Alternativen zur gängigen Produktionsweise, um Schadstoffe in Bekleidung zu vermeiden?
Ja, ihr könnt richtig gute Kleidung machen, die zum einen top aussieht, die weder für den Menschen gefährlich ist, noch für die Umwelt. Man muss sich da nur ganz genau angucken, welche Chemikalien man nimmt. Aber es gibt ganze Listen von Chemikalien, die gut sind und die man dafür nehmen kann. Manchmal sind die Chemikalien auch ätzend, aber wenn man das weiß und wenn man dann Handschuhe nimmt oder wenn man andere Maßnahmen trifft, kann man mit diesen gefährlichen Chemikalien auch gut umgehen. Also es gibt Produktionsweisen, die zu Kleidung führen, die wirklich gut sind.
Wie kann ich mich als Verbraucher über schadstofffreie Bekleidung informieren?
Also das ist nicht so ganz einfach, weil man sieht es ja den Kleidungsstücken nicht an, was da drin ist. Aber zum Glück gibt es so ein paar Zeichen. Das Fairtrade-Label, das ist schon mal ein sehr gutes Label. Da ist schon sehr viel überprüft worden. Dann bei der Baumwolle kann man manchmal Pech haben, dass die Leute viele giftige Pflanzenschutzmittel nehmen, obwohl man das gar nicht braucht. Und das ist ein Zeichen, das heißt Global, also weltweit, Organic Textile, also Bekleidung aus organischen Stoffen, Standard. Und die Leute gucken dann sehr genau, welche Chemikalien genommen werden. Und eure Frage war ja, was ihr machen könnt. Ihr könnt einfach mal gucken, ob da ob da diese Dinger dranhängen, oder ihr könnt in Läden gehen, die nur solche Sachen verkaufen.
Wenn Sie nachweisen, dass die Bekleidung von einem Modelabel Schadstoff enthält, könnten Sie diesen Laden schließen lassen oder was passiert dann?
Also wir können leider gar keinen Laden schließen, aber wir sind ja einfach nur ein gemeinnütziger Verein und Wissenschaftler. Wenn wir was richtig Gefährliches finden, können wir den Behörden Bescheid sagen. Dann kann die Gewerbeaufsicht kommen und sagen, solange das Wasser bei euch hinten immer noch rot oder schwarz ist, dann können die Behörden was machen. Aber wir können da nicht so viel machen, wir können aber darauf hinweisen. Was ihr machen könnt, ihr könnt den Laden zwar nicht dicht machen, aber ihr könnt überlegen, wo gebt ihr eure Euros hin. Und wenn das ganz viele machen, dann muss der Laden von alleine dicht machen, weil keiner mehr kauft. Das ist das Tolle, an denen, dass wir Geld in die Hand nehmen für unsere Produkte, dass wir dann überlegen können, in welchen Laden gehen wir rein und in welchen Laden gehen wir nicht rein.
Wo kaufen Sie Ihre Bekleidung ein und auf was achten Sie dabei?
Oh ja, das ist eine wichtige Frage. Also wo kaufe ich meine Bekleidung ein? Hier die Schuhe zum Beispiel sind von Hess Natur. Dann das T-Shirt hier ist von C&A. Die haben eine Linie, die heißt Biocotton. Und dann sind das T-Shirts, die aus Baumwolle gemacht sind, die biologisch angebaut wurde. Diese beiden Pullover hier, die kommen von einer kleinen Schäferei, die kommen vom Finkhof. Und den Schafen, da geht's richtig gut. Und die gucken auch drauf, dass die richtigen Chemikalien drin sind. Und manchmal, wenn es halt richtig am Regnen ist, brauche ich natürlich eine Jacke. Die Jacke habe ich in der Nähe vom Kino, vom Cinemax gekauft. Da gibt's einen Adventure Shop. Und die ist von einer Firma. Die Firma heißt VD. Und die Firma, die macht Bekleidung und sowas, die hat letztes Jahr den Preis bekommen, weil sie die nachhaltigste Firma in Deutschland ist. Meine Jeans. Ich habe zwei Jeans. Diese Jeans, Koi, klingt schon komisch, Kings of Indigo, die ist aus einem Laden in Freiburg, der heißt Zündstoff. Zündstoff, die machen super nachhaltige Kleidung. Und dann gibt es hier im Vauban einen Laden, Fair Jeans. Die richtig heißen Tipps sind noch, holt euch auch mal gebrauchte Kleidung von euren Freunden, weil dann brauchen die nicht nochmal neu gemacht zu werden. Und guckt, dass ihr die Kleidung einfach ein bisschen länger tragt. Und dann noch der ganz heiße Tipp, wenn ihr so schöne T-Shirts haben wollt, die sind manchmal ziemlich teuer und manchmal nicht nachhaltig. Und dann könnt ihr die selber machen.
Was bedeutet ökofaire Bekleidung für Sie persönlich?
Ich fühle mich da einfach gut mit, weil ich mir denke, Mensch, die wird von Leuten gemacht, wo ich selber auch gern arbeiten würde. Also ich könnte mir auch vorstellen, in dem Unternehmen zu arbeiten, wo die Jacke hier gemacht wird, weil ich weiß, die Leute kriegen ganz gutes Gehalt, die haben nicht viel mit giftigen Chemikalien zu tun und das gefällt mir natürlich, wenn ich dann Sachen anhabe, wo ich mir denke, ja, das ist in Ordnung.